Vielen Dank euch. Die Schlichtheit der Musik hat mir sehr gefallen heute Morgen. Vielen Dank für euer Begleiten. Und ich finde manches Mal, gerade vielleicht den Karfreitag, mir ging es auf jeden Fall gerade beim Singen so, dass ich dachte, Mann, eigentlich ist doch die Musik fast am allerbesten, irgendwie zu verstehen und zu begreifen, was am Karfreitag passiert ist. Vielen Dank euch. Und ich habe jetzt die mühevolle Aufgabe, noch was hinterher zu sagen. Wir gucken. Ich dachte, ich möchte gerne einsteigen heute mit einem Satz, der in der Geschichte der Theologie einer der bekanntesten Sätze geworden ist, von Martin Kähler schon im vorletzten Jahrhundert. Hat Martin Kähler einmal gesagt, was sind eigentlich Evangelien? Und er meinte, Evangelien seien eine Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung. Müssen wir mal kurz drüber nachdenken. Evangelien, was sind das? Eine Passionsgeschichte, also Leidensgeschichte Jesu, mit einer ausführlichen Einleitung. Und tatsächlich nicht nur die Menge des Stoffes, wir haben das gemerkt in den letzten Wochen, die letzten 24 Stunden Jesu sind sozusagen, ja, fast live mitzuerleben. Hingegen würde uns von vielem, was im Leben Jesu stattgefunden hat, da noch viel mehr interessieren. Da ist eher sparsam, aber die letzten 24 Stunden. Darum ist es doch angemessen, am Karfreitag uns nochmal klarzumachen, ja, wir Christen haben ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist das Kreuz. Manche haben es um ihren Hals hängen, auch heute Morgen. Adam Hamilton, 24 Stunden, der Tag, der die Welt veränderte. Wir haben versucht, durchzubuchstabieren diese letzten Stunden im Leben von Jesu. Äußerlich mitzugehen, was ja heute auch wieder in Jerusalem Menschen tun, wenn sie durch die Stadt Jerusalem laufen. Sie gehen den Weg des Leidens hinterher, pilgern auf der Via Dolorosa, der Straße des Leidens. Ein ganz äußeres Hinterhergehen. Und wir haben in den letzten Wochen versucht, innerlich mitzugehen, Stück für Stück. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, wo wir hergekommen sind. Station zu Station, von dem Obergeschoss des Hauses in Jerusalem, in dem Jesus mit seinen Jüngern sein letztes Essen, das Passamahl, gefeiert hat. Sind dann mit ihm ins Dunkel und in die Nacht des Garten Gethsemanes gegangen und haben ihn zagen und zittern gesehen, seine große Ohnmacht und Angst miterlebt. Verraten von Judas, haben mit angesehen, wie Jesus von den hohen Priestern Kaiphas kommt und einem ganz eigenartigen Prozess, der von etwas von einem Justizirrtum hat, schließlich verurteilt wird. Wie Jesus haben wir die johlende Menge schreien gehört, kreuziget ihn. Von Soldaten bespuckt, geschlagen und gedemütigt kommt Jesus und das Ende seiner Kräfte. Er schleppt den schweren Querbalken seines Kreuzes in Richtung seiner Hinrichtungsstätte, bricht aber vorher darunter zusammen. Draußen vor der Stadt, auf der Müllkippe Jerusalems, wird er schließlich an den Querbalken des Kreuzes genagelt und dort hängt Jesus seit 9 Uhr früh am Morgen und leidet. Neben sich zwei andere, die denselben Höchststrafe erhalten haben. Zu seinen Füßen gehen Leute vorüber, die ihrem gewöhnlichen Alltag nachgehen. Freitag. Spötter gehen vorbei, beschimpfen ihn, demütigen ihn. Seine Mutter, Jünger Johannes, stehen am Kreuz, fühlen mit ihm, können ihm aber nicht helfen. Und da noch der eine Soldat, der sich von den anderen unterschied. Ich lese uns den Text aus dem Markus-Evangelium. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man zwei Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will das sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte sich schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Wein, Essig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus zu sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Geschwister, heute am Karfreitag, ich suche mir 3 Sätze raus aus diesem Predigttext, über die ich etwas sagen möchte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Ja, wie sterben wir eigentlich in aller Regel, wir Menschen? Wie sterben wir? Viele Menschen sterben an Altersschwäche. Etwa zu Hause im Bett. Wenn es mit dem Sterben schon sein muss, dann wünscht man es sich so. Man kann aber auch sterben durch einen Unfall, durch ein Flugzeugunglück, durch einen Vulkanausbruch. 99% aller Menschen sterben auf diese Arten. Daneben gibt es auch sehr ungewöhnliche Arten des Sterbens, etwa wenn Menschen sich das Leben nehmen. Und dann gibt es eine Art des Sterbens, die sehr ungewöhnlich und höchst selten vorkommt. Auf diese Art zu sterben wünscht man niemandem. Es ist die Art, Menschen werden vor Gericht gestellt und anschließend zum Tode verurteilt. Jesus aus Nazareth stirbt auf diese höchst seltene Art und Weise. Jesus ist nicht einfach gestorben an einer Krankheit, auf dem Bett, an Altersschwäche. Er ist getötet worden, auf bestialische Weise umgebracht. Er wurde ins Kreuz geschlagen. Von dieser Todesstrafe sagen die Spezialisten des Folterhandwerks, in ihr haucht man seine Seele tropfenweise aus. Sie meinen damit, trotz stärkster Schmerzen tritt der Tod erst nach vielen Stunden, oft erst nach Tagen ein. Es handelt sich bei der Kreuzigung um ein anerkanntes Spitzenprodukt der menschlichen Freude, andere leiden zu sehen. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Wenn wir diese Art des Sterbens Jesu einmal mit den Augen eines Römers ansehen, dann ist die Kreuzigung die scheußlichste und ekelerregendste Möglichkeit, das Leben eines Menschen auszulöschen. Wirklich das Schlimmste. Damals durfte das Leben eines römischen Bürgers niemals, niemals durch das Urteil einer Kreuzigung ausgelöscht werden. Das war eines Römers unwürdig. Dafür fühlte man sich als Römer zu kultiviert. Eine solche Art der Todesstrafe widersprach dem Selbstverständnis des großen römischen Weltreiches. Erlaubt war die Strafe der Kreuzigung nur für Sklaven und für Leute, die staatsbedrohende Dinge unternahmen. Gekreuzigte gab es unter der Herrschaft der Römer Tausende. Man hat sie an den Hauptverkehrsstraßen aufgehängt, außerhalb der Stadt, weil der Verwesungsgeruch für die Lebenden nicht zumutbar war. Dort hingen sie alle. Viele Stunden, heiße Tage, kalte Nächte und auch dann noch, wenn sie lange tot waren, hingen sie. Wurden die Gekreuzigten nachts nicht bewacht, kamen Tiere und haben sie angefressen. Eine menschenverachtete Weise, jemand das Leben zu nehmen. Das alles und noch viel mehr steckt hinter diesem kurzen Satz. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Und jetzt muss ich euch von etwas sehr Eigentümlichen erzählen. Ich erzähle das immer noch aus dem Blickwinkel eines Unbeteiligten, sagen wir eines römischen Soldaten. Das Ungewöhnliche: Im ersten Jahrhundert entstand eine neue Bewegung, die sich immer mehr und schneller ausbreitete. Die Anhänger dieser Bewegung nannte man Christen. Und eben diese Christen sagten, sie hätten eine gute Nachricht, eine frohe Kunde, ein Evangelium. Und diese gute Nachricht sei für jeden Menschen auf dieser Welt von entscheidender Bedeutung. Das Verblüffende nun an dieser vormachenden Nachricht war aber nun, sowohl für einen Römer, für einen Juden wie für einen Griechen, in der Mitte dieser guten Nachricht steht die Kreuzigung eines Mannes mit dem Namen Jesus aus Nazareth. Er war um die 30 Jahre alt. Er wurde gekreuzigt am 7. oder 8. April des Jahres 30 nach Christus außerhalb Jerusalems in der Nähe der Stadttore auf einem Hügel mit dem aramäischen Namen Golgotha. Und die Kreuzigung dieses Mannes soll eine gute Nachricht sein. Auf so eine Idee war bis dahin noch niemand gekommen. Für einen Römer wie für einen Griechen war eine solche Nachricht eine Schande und eine Dummheit zugleich. Für einen Juden wie für einen Muslim, der eine solche Nachricht über einen Gekreuzigten hört, ist das kein Evangelium. Es ist eine Ungeheuerlichkeit, ein Ärgernis höchsten Grades. Ich kann mich gut daran erinnern, ihr sitzt da oben, Familie Walter, Karfreitag 2025, wir sitzen am Karfreitagnachmittag bei der Familie Walter mit anderen aus der Gemeinde zusammen und schauen uns den Film Die Passion Jesu Christi an. Manche kennen diesen schon sehr brutalen Film über die Kreuzigung Jesu. Wer sitzt bei uns? Ein Muslim. Anfänglich noch dabei. Irgendwann geht er raus. Er kann das nicht sehen. Nicht, weil es so brutal wäre, sondern weil wir hier von Jesus reden, an den Muslime auch als Propheten glauben. Er geht raus. Wir schauen uns alle den Film an. Ganz am Ende des Filmes kommt er rein, wir sind vielleicht zu 10, zu 12, er allein, und verwickelt uns in ein Gespräch, weil ihm es so eine Not ist, dazusehen zu müssen. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Geschwister, ich möchte bei uns heute Morgen erreichen, dass wir verstehen, dass Menschen, die mit diesem Jesus nichts anfangen können, für sie es keine gute Nachricht ist. Das, was sie äußerlich sehen und wahrnehmen. Zweitens, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Endlos lange Stunden hängt Jesus unter Qualen am Kreuz und während dieser Zeit schweigt sein Vater, schweigt Gott. Als Jesus die Worte sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, drückt das einen ganz erschreckenden Zustand aus. Sowohl Matthäus als auch Markus berichten, dass Jesus dieses Wort gesagt hat. Und wir erfahren, dass einige derer, die dort vor dem Kreuz stehen, irritiert sind darüber. Ziemlich irritiert. In diesem Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist Jesus ganz unser Bruder. In seiner körperlichen Qual und der irrsinnigen Schmerzen, halb verdurstet in der Sonnenglut, einem gnadenlosen Ende entgegenduldend, trägt er alle Schmerzen. Wie je in Krankenhäusern, auf Schlachtfeldern und auf Sterbebetten erlitten wurden, zu seinem Vater. Und nicht nur die Schmerzen selber, sondern auch jene beklemmende Angst, der wir immer dann verfallen, wenn wir in unseren Schicksalen, in denen wir stecken, die gute Hand des Vaters nicht mehr sehen. Kennt ihr das? Wir sehen die gute Hand unseres Vaters nicht. Wohl das Schwerste können wir lange gut tragen, können wir es irgendwie annehmen, wenn wir einen Sinn in all dem sehen oder wenn wir irgendwie denken, das sei wirklich furchtbar wichtig. Aber wenn wir keinen Sinn darin sehen und keine väterliche Hand mehr sind, dann schlägt die Finsternis über uns zusammen. Jesus wäre nicht unser Bruder, wenn er nicht auch dieses Letzte erlitten hätte und wenn er nicht hätte schreien müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und doch lese ich diesen Worten auch das andere. Denn Jesus sagt ja, mein Gott. Jesus sagt nicht etwa zu den Leuten, die da um sein Kreuz herumgaffen, Gott hat mich verlassen. Er sagt auch nicht, ich erkläre meinen Bankrott. Er sagt auch nicht, meinen oft zitierten Vater im Himmel gibt es gar nicht. Ich erstatte sozusagen eine grausame Fehlanzeige. Das sagt er alles nicht. Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er greift nach dem, der ihn scheinbar losgelassen hat. Er redet zu dem, der scheinbar gar nicht hört. Er rechnet mit dem, der scheinbar nicht einmal mehr ist. Wer von uns hat wohl schon jemals, wenn ihm Gott abhanden gekommen ist, wenn er keinen Sinn mehr erkennen könnte, gerade zu ihm geschrien, wisst ihr? Zu ihm. So paradox das alles ist, aber genau das hat Jesus hier getan. Und darum stürzt er nicht aus der locker gewordenen Händen Gottes in einen Abgrund, sondern er stürzt eben in diese seine Hände hinein. Darum konnte er schließlich sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Die Hände Gottes waren wieder da. Genau in dem Augenblick waren sie da. Wir reden wohl alle viel zu viel in der dritten Person von Gott. Hier aber am Kreuz spricht einer, der im untersten Abgrund steckt, der bis auf den Grund der Hölle hinabgedrückt ist, in der zweiten Person zu seinem Vater. Hier sagt einer, mein Gott. Dieses Mein und dieses Du ist ein großer Triumph, auch mitten im Leid. Jesus hat Gott für sich in Anspruch genommen und wo einer das tut, seid ihr gewiss. Wo einer das tut, Gott für sich in Anspruch zu nehmen, da zieht der Vater seine Hand nicht weg. Darum bricht über der dunklen Nacht von Golgatha mit diesem Mein Gott und du Vater schon ganz sachte, aber nur sachte, das Osterlicht an. Noch der dritte Satz. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es liegt ein paar Jahre zurück. Es war auch an einem Karfreitag, ich ging mit einer Gruppe von 20 bis 30 jungen Leuten durch die Stadt. Wir waren unterwegs, Freitagnachmittag. Wir hatten uns in einem kleinen Team vorher schon getroffen, um miteinander auszumachen, welchen Weg wir durch die Stadt laufen. An verschiedenen Stationen in der Stadt halten wir an, singen ein Lied, beten, lesen Texte und dabei sind wir still, andächtig, aber auch gespannt. Und angespannt, weil die Leute der Stadt schauen und sie wundern sich, was wir tun. Das größte Aufsehen erregte ein etwa 3 Meter langes, schweres Holzkreuz, das wir bei uns führen. Einige, die sich trauen, wechseln sich mit dem Tragen des Kreuzes durch die Stadt ab. Das wäre mal eine Idee für den nächsten Karfreitag für Eresbach, wenn ihr wollt. Der Kreuzträger geht voraus, die anderen folgen. Wisst ihr, wie sich das anfühlt, nicht hier im Credo zu sitzen? Das ist einfach. Durch die Stadt zu laufen mit dem Kreuz, da draußen die Lieder zu singen, die wir heute hier drin singen. Wir werden sehen am nächsten Karfreitag. Solch ein Kreuzweg nennt man es auch, findet übrigens am Karfreitag an vielen Orten, auch in Deutschland statt. Das erste Mal 1958 in Berlin. Und dabei kam die Idee auf, das muss es jedes Jahr geben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir da standen am Karfreitag in der Stadt, in Nagold, mit dem Kreuz mitten in der Stadt und wie es dabei war, als wir sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Lukas und Johannes berichten, dass einige von den Soldaten um die Kleider von Jesus würfeln. Sie sehen Jesus sterben, begreifen aber nicht, was da am Kreuz eigentlich geschieht. Sie nehmen sich noch das, was sie meinen, verwerten zu können, seine Kleider, second hand. Haben keine Ahnung von dem unendlichen Wert des ewigen Lebens, das Jesus in diesem Moment zu bieten hat. Keine Ahnung. Doch Markus berichtet, dass ein Soldat ihm gegenübersteht. Die letzten Worte hört und sieht, wie er den letzten Atemzug tut. Dieser Soldat, der mit ansieht, was sich an den vergangenen 6 Stunden bei der Kreuzigung ereignet hat. Wahrlich, dieser Mann ist Gottes Sohn gewesen. Die Frage ist an uns, haben die letzten 24 Stunden im Leben Jesu nicht nur diese Welt, sondern haben sie auch dein Leben wirklich verändert? Verändert. Und darf Jesus das weiter tun, weil er ja lebt? Dein Leben verändern, darf er das? Darauf käme es an. In einem Lied, das wir gleich miteinander singen, heißt es: Ja, wir danken deinen Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treue. Ja, wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst einst alles neu. Amen.